herzlich willkommen zum Be The Light Podcast, der Podcast für deine Woche voller Strahlkraft. Wir sind Anja und Insa, Expertinnen für Markenbildung und Persönlichkeitsentwicklung.
In unserem Podcast beleuchten wir, warum es so wichtig ist, dass die Businesswelt und die Persönlichkeitsentwicklung näher aneinander rücken und welche Auswirkungen das Zusammenspiel für das große Ganze hat. Gemeinsam mit unseren Gästen sammeln wir konkrete Tipps und Tricks, wie wir als Gemeinschaft daran wachsen können.
Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Vertiefende Infos gibt es wie immer hier in den Shownotes oder auch auf unserer Website yay.vision/podcast.
Also, los geht's und be the light.
Ich habe auch schon mal überlegt, ob wir die nicht einfach auch mal bei YouTube hochladen sollten. Vor allen Dingen, alle, die uns jetzt gerade nicht sehen können, Anja und ich haben neue Mickey-Mäuse. Wir haben so hübsche neue Kopfhörer. Wir versuchen ja immer, unsere Tonqualität auch noch zu optimieren. Das ist ja so eine Never-Ending-Story hier bei uns. Jetzt haben wir mal investiert und uns beide so DJ-Kopfhörer gekauft. Mein Mann hat mich heute Morgen so ausgelacht. Meine Tochter hat gesagt, Mami, die brauche ich für die Schule. Da haben die Kinder manchmal, wenn es so laut im Klassenraum ist, haben sie so Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich dachte, das sind gar keine Noise-Canceling-Kopfhörer.
Ja, aber wir haben schon gesagt, das ist echt ein Vorteil, weil wir haben ja sonst halt nur über das Mikro aufgenommen und jetzt hast du quasi die Stimmen der Gäste und natürlich die von Insa oder umgekehrt dann von mir direkt am Ohr. Und es ist nochmal, du tauchst nochmal tiefer in das Gespräch ein. Und das, muss ich sagen, ist echt nochmal ein Mehrwert.
Also ich habe dich voll in meinem Kopf. Anders kann man das gar nicht sagen. Du bist mittendrin.
Ja, ich hoffe aber auch in deinem Herzen.
Gell? Oh.
Aber erzähl mal, wir haben heute einen tollen Gast, die du schon länger kennst und ich noch nicht. Und darauf freue ich mich natürlich besonders. Aber vielleicht magst du noch mal kurz, bevor wir gleich Mikro an Nika weitergeben, mal erzählen, woher kennt ihr euch eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das tatsächlich im Vorfeld überlegt. Also Nika kenne ich. Es ist eine dieser typischen Food-Founder-Bekanntschaften, die man so über diese Branche macht. Und ich glaube, ich habe sie tatsächlich bei einem Crowdfoods-Event in Berlin kennengelernt. Irgendwie rannte sie darum und ich rannte darum und wir waren uns von Anfang an sympathisch und dann haben wir uns immer wieder bei verschiedenen Events getroffen und jedes Mal haben wir gequatscht, weil ich einfach ihre Mission so großartig finde, das, was sie und ihre beiden Co-Founder mit Dodge vorhaben, aber weil ich sie auch einfach als Mensch cool finde und weil ich sie einfach, sie ist jemand und das feiere ich sehr. Sie lebt halt sehr für den Impact und sie lebt sehr für ihre Idee und ist aber dabei überhaupt nicht verschroben oder so, sondern total menschlich, total offen. Und ich weiß, bei irgendeinem Food Innovation Camp, das war, glaube ich, vor 2 Jahren, da war es total heiß und wir waren beide irgendwie völlig fertig. Ich habe irgendwas moderiert. Sie rannte schon den ganzen Tag über die Messe und versuchte allen von ihrer Mission zu erzählen. Und dann sind wir uns so in die Arme gelaufen und haben gesagt, so, boah, ist dir auch viel zu warm? Ja, ich kann auch nicht mehr. Und dann sahen wir zusammen in irgendeiner Saftbar und haben eine Stunde mit einem Saft und ich glaube noch einem Sandwich einfach an der Alster gesessen und gequatscht. Und das sind ja so diese Begegnungen, finde ich, die das Leben so lebenswert machen, wenn du einfach Menschen mehr oder weniger zufällig triffst, dich dann so gut verstehst und dann ja, einfach feststellst, du könntest, ich hätte da auch noch länger als eine Stunde sitzen können, deutlich. Ja, und irgendwie habe ich das immer so in Erinnerung behalten und verbinde das so mit Nika, so dieser grüne Saft an der Alster, grüner Saft, Anja, nur für dich. Und einfach die guten Gespräche. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute da ist.
Ja, jetzt hast du den Spannungsbogen ja auch ganz nach oben geschoben. Ja. Hervorragend. Und insofern würde ich sagen, Mikro an für Nika.
Für alle, die Nika noch nicht kennen, Nika, du wirst dich natürlich sofort vorstellen, vorab schon mal von Anja und mir ganz große Props sozusagen für dich, dafür, dass du da bist und dafür, dass du uns heute Dodge vorstellst. Und wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, es könnte nicht besser passen, dass du hier bist. Anja und ich sagen ja, in die Zukunft gründen oder das Neue gründen. Und ihr sagt, ihr wollt den Mittelstand revolutionieren. Ihr seid ein junges Impact-Unternehmen. Und genau gerade kein Startup. Und da freue ich mich total, weil das wirst du gleich noch ein bisschen erklären, warum das so ist. Bevor du das aber machst, kommen wir erstmal einfach auf dich zu sprechen. Erzähl du uns doch mal, wer bist du und was machst du?
Genau, ja, vielen, vielen Dank euch beiden auch für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, mein Name ist Nika, ist eine Abkürzung für Veronika Pfänder. Und ich habe vor 3 Jahren ungefähr, es ist eigentlich ein Startup natürlich, es ist ein junges Unternehmen, was wir gegründet haben mit meinen 2 Mitgründern, Tim und André. Aber wir nennen das so ungern Startup, weil es ist so schnell verbunden. Ja, es ist irgendwie ein Unternehmen, was irgendwie schnell hochskaliert wird und dann das Ziel ist des Verkaufs und das ist ganz und gar nicht das, was bei uns im Fokus steht. Der Punkt ist tatsächlich, dass wir ein Unternehmen aufbauen oder im Aufbau sind jetzt aktuell schon, was wirklich die Kreislaufwirtschaft, die echte Kreislaufwirtschaft im Fokus hat. Und das braucht natürlich seine Zeit, ne? Und dann kollidiert das so ein bisschen mit den Zielen, die halt sozusagen ein, ich sag mal, klassisches Start-up, was auf einen Exit aus ist, so schnell wie es geht. Genau, da kollidiert es ein bisschen. Deswegen nennen wir uns gerne junges Impact-Unternehmen oder ähnliches.
Wie schön. Und jetzt haben wir, also, ihr heißt ja Dodge und ich bin ja immer ein großer Fan von ausgeklügelten Namen. Da steckt ja auch eine Message hinter Dodge. Und vielleicht erzählst du auch einmal so ein bisschen, was macht ihr, wo kommt der Name her und was treibt dich da so an? Also was willst du da bewegen in der Kreislaufwirtschaft?
Genau, also an dem Namen haben wir tatsächlich etwas länger gesessen. Dodge steht nämlich für Do the Change. Das ist quasi die Abkürzung dafür.
Das ist genau. Richtig, richtig gut. Habe ich sehr gefeiert, als ich dann auf eure Webseite geguckt habe und habe gedacht, geil, da freue ich mich direkt. Schlägt mein Markenherz direkt höher.
Genau. Und das ist, es passt eigentlich tatsächlich ganz gut, weil wir heißen Dodge, wir heißen nicht Do the Change. Das heißt, es ist natürlich etwas, was immer wieder, ich sag mal, bei uns zumindest mitschwingt in unseren Werten, in unserer Zusammenarbeit, in der Art und Weise, wie wir mit Kundinnen, PartnerInnen und so weiter zusammenarbeiten. Aber es ist nicht quasi eine Fahne, die wir die ganze Zeit mit uns rumtragen. So, ja, wir machen die ganze Zeit Wandel, weil das ist natürlich auch etwas, was, wenn man das so laut rausschreit, manchmal tatsächlich auch abschreckt. Ne? Das heißt, wir arbeiten, unsere Kundinnen und Partner sind der Mittelstand in den meisten Fällen. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich, dass wir uns auf die PartnerInnen und so weiter wirklich auch einlassen und auch auf ihre Geschwindigkeit. Ne? Das bedeutet, wir prügeln da nicht den Change durch oder den Wandel oder Systemwandel, sondern schauen, dass das tatsächlich mit ihrer Geschwindigkeit einhergeht. Und konkret bieten wir ein Mehrwegsystem an, also Full Service sozusagen. Ne? Das heißt, das, was man so kennt bei Mehrwegsystemen im Lebensmittelbereich, kennt man so von Bier und Wasser und Saft. Und da ist es aber so, die Behältnisse sozusagen selber von den Herstellern gekauft werden und abgefüllt werden und so weiter. Da ist halt niemand, der sich darum kümmert, dass da wirklich genug Flaschen sozusagen im Markt sind, dass die wirklich gereinigt sind und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir tatsächlich auch anbieten, nämlich für andere Produktsegmente wie vorverpackte Lebensmittel nämlich. Und wir haben mit einem Mehrwegsystem eben für Speiseölflaschen begonnen, wo wir jetzt auch fast im gesamten Biofachhandel zu finden sind und das Ganze eben, wie gesagt, als Full-Service-Dienstleistung. Das heißt, wir kümmern uns um den gesamten Kreislauf. Ne? Das heißt, der Kunde, in unserem Fall ist es dann die Ölmühle, der Ölproduzent, bekommt eine wirklich nur das, was er möchte, nämlich die Verpackung und kümmert sich dann nicht mehr um die Reinigung, die Rückholung und dafür braucht es halt eben uns. Ne? Wir holen dann die Flaschen wieder zurück aus dem Handel als Leergut, lassen sie reinigen, bringen sie wieder dahin, wo sie gebraucht werden. Ne? Das ist das, was wir unter einem gemanagten Mehrwegsystem verstehen. Das ist unser Angebot.
Woran liegt es, dass quasi so viele von den vorverpackten Lebensmitteln das noch gar nicht so in ihr Konzept mit integriert haben? Weil es ist ja an sich naheliegend, weil, ne, du produzierst immer wieder neu und ich vermute mal, dass es viel im Ölbereich auch ist, wo ihr wahrscheinlich auch am stärksten verbreitet seid. Aber an sich sagt man ja, es ist so recht banal, ne? Müsste man noch theoretisch so irgendwie drauf kommen. Wieso ist das irgendwie noch nie der Fall gewesen oder zumindest noch nicht in der Breite?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die bekommen wir tatsächlich sehr regelmäßig. Für viele Leute ist es so wie man hier in Berlin sagt, ein No-Brainer. Ne? Also ja, eigentlich total trivial. Ne? Du nutzt eine Flasche, lässt sie reinigen und dann verwendest du sie wieder. Wo ist das Problem? Mhm. Die Herausforderung ist systemischer Natur. Ne? Das heißt, wir haben unsere gesamte Wirtschaft, auch der ganze Lebensmittel, Einzelhandel und alles ist auf lineare Wirtschaft, auf lineare Wirtschaft aufgebaut. Ne? Das heißt, der eine produziert, der andere verkauft, der dritte entsorgt oder verwertet oder wie auch immer so. Dadurch hast du halt einfach keine quasi geschlossenen Kreisläufe für diese Verpackung. Und jetzt sind wir aber in Deutschland in einer sehr, sehr privilegierten Lage, könnte man sagen, weil wir ein sehr gut, also relativ gut funktionierendes System bereits haben, nämlich im Getränkebereich. Oder ja, mehrere Systeme sind es eigentlich. Wir haben ein System für Bier, wir haben ein System für Wasser und für Saft. Ohne da allzu tief ins Detail einzusteigen, weil das tatsächlich ein etwas komplexeres Thema ist. Aber das sind Systeme, die erhalten geblieben sind. Also das heißt, sie haben sozusagen diesen Wandel hin zu Einweg überlebt. Ne? Das heißt, es sind genossenschaftliche Strukturen, das sind Unternehmen, die sich irgendwann vor Jahrzehnten zusammengetan haben. Das sind ja vor allem so Getränke, sind ja eher regionale Produkte, ja, die sich in erster Linie nicht so stark konkurriert haben. Und dann haben die sich halt irgendwie zusammengetan, haben gesagt, okay, lass uns doch diese eine Flasche nutzen. Inzwischen sind es ein paar mehr, aber prinzipiell ist das sozusagen, wie das vonstatten gegangen ist. Im Lebensmittelbereich, inklusive Öle und vorverpackte Lebensmittel, haben wir hoch konkurrierende Unternehmen, die ja, national oder sogar international arbeiten. Allein, dass die sich irgendwie mal zusammensetzen und sagen so, komm, lass uns mal eine einzige Flasche nutzen und dann auch noch den Handel davon zu überzeugen und dann auch noch diese Investition zu tätigen, das ist schon wirklich sehr viel verlangt, muss man sagen. Ne? Das heißt, da ist einfach auch bisher der, ich sag mal, der Pain nicht groß genug für diese Unternehmen. Aber dadurch, dass wir diesen Service anbieten, haben gerade die kleineren Produzenten die Möglichkeit, sehr leicht einzusteigen, ohne eben sehr hohe Investitionskosten, weil allein so eine Reinigungsanlage sich hinzustellen,
das ist absurd,
ist enorm teuer. Und das andere ist natürlich auch, kein Händler wird irgendwie ein individuelles Mehrwegsystem von irgendeinem Hersteller sich einfach so reinstellen. Also wir sprechen hier von sehr flächendeckenden nationalen oder sogar internationalen Strukturen von Händlern. Und das ist einfach viel zu viel Aufwand. Und dadurch, dass wir aber einen Standard anbieten tatsächlich, wo sich mehrere Produzenten auch anschließen können, können wir das Ganze quasi wirklich auch dem gesamten Handel anbieten und haben jetzt einfach mit dem Biofachhandel auch einfach gestartet. Naja, da sind halt auch, sage ich mal, die Konsumentinnen zu finden, die da als allererstes dafür auch zu begeistern sind.
Ja, total. Und sag mal nur mal ganz praktisch, jetzt habe ich eine von den Flaschen verkauft gekauft, die bei euch im Verbund dann nachher wieder recycelt werden. Dann schmeiße ich das auch in den Mehrwegautomaten im Supermarkt oder gebe ich das in der Kasse dann ab oder wie kommt es wieder zurück? Weil das ist ja eine unglaubliche Logistik auch, um das dann nachher einzusammeln, zu reinigen und so weiter. Und es muss sich ja, also wie war das? Ich glaube, bis zu 100 Mal muss eine Glasflasche benutzt werden. Gibt es irgendwie eine Zahl, die ich offen gestanden nicht im Kopf habe, damit es sich wirklich nachher auch lohnt, dieser ganze Recyclingaufwand?
Ich bin mal so frei, so ein paar Definitionen hier in den Raum
zu stellen. Ja, sehr gerne. Du merkst, genau, mit unserem gefährlichen Halbwissen kommen wir hier auch nicht weiter.
Genau, deswegen setze ich genau da an, das ist auch völlig in Ordnung. Recycling ist genau das, was wir versuchen zu ersetzen. Ne? Also Recycling bedeutet in dem Fall, dass Flaschen in den Container wandern, kaputt gehen und dann eingeschmolzen werden. Glas-Recycling passiert bei 1600 Grad Celsius. Es ist auf der ökobilanziellen Schiene eine der wirklich schlechtest denkbaren Verpackungen, die es so gibt. Also die ist sozusagen dieser Einschmelzprozess verwendet mehr Energie, als es bei Plastik beispielsweise der Fall ist. So, das heißt, was wir machen, ist wiederverwenden im Gegensatz zu Recycling. Ne? Also Reuse nennen wir das. Die Flaschen haben wir tatsächlich gemeldet bei allen Leergutautomaten. Herstellern. Das heißt, sie ist lizenziert. Das heißt, jede Filiale könnte theoretisch diese Flaschenform bei sich selbst einlesen. Mhm. Und dann wird sie auch erkannt und zurückgenommen. So würde das funktionieren. Jetzt ist es so, dass es recht viel Aufwand bedeutet, auch die einzelnen Händler davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist, weil prinzipiell hat der Handel nicht so große Lust auf Mehrweg, weil der natürlich darauf ausgelegt ist, die Produkte nur einmal über die Ladentheke zu sehen. Was wir da ja sozusagen brauchen oder verlangen fast schon, ist, dass der das wieder zurücknimmt. Ne? Das ist natürlich mehr Aufwand für den Handel. Es kostet mehr. Vielleicht landen da 3 Tropfen Öl auch noch in seinem Automaten, dann muss es auch noch gereinigt werden und so weiter. Ne? Also das heißt, es ist viel Überzeugungsarbeit und ich kann euch sagen, den Biofachhandel zu überzeugen, waren wir viel, viel unterwegs und waren überall und haben einfach mit allen Partnern gesprochen, dass es dann doch eine gute Sache ist, sich dem Ganzen anzuschließen. Aber genau, prinzipiell ist es genau so, wie du sagst. Es muss sehr bequem sein für den Konsumenten. Und der Konsument ist daran, oder die Konsumentin ist daran gewöhnt, dass man eben diese Flaschen zurückgibt im Automaten. Und das ist genau das, was unser Ziel ist, dass das halt flächendeckend tatsächlich auch möglich ist. Aber es dauert dann tatsächlich also noch eine Weile, bis es im Rewe und Edeka und so weiter steht.
Ja, ich wollte gerade sagen, man sieht das ja noch nicht so häufig, finde ich, ne, wenn man in dem Bereich am Ende schaut. Also deswegen kann ich das sehr nachfühlen, was du sagst, mit dem Überzeugungsarbeit leisten. Tatsächlich könnte man es ja doch trotzdem als Händler nutzen, mitschmäßig, auch pioniermäßig, sich da vorne hinzustellen, ne? Und zu sagen, wir machen das anders. Also wir starten hier dann nochmal eine kleine Revolution, auch in dem Bereich. Das finde ich halt schon. Ich habe noch eine Frage zu den Flaschen.
Anja, das könnte in der Tat jetzt auch ein Shoutout sein an den Handel.
Ja. Liebe Rewe, bitte.
Liebe Edeka, Rewe, Edeka, alle da draußen.
Du wolltest irgendwas sagen, Nika. Entschuldige, wir haben dich unterbrochen.
Ja. Nee, das war genau, ich bin ja reingegrätscht. Anja, du warst gerade schon dabei, eine Frage zu formulieren, glaube ich.
Ach so, ja, ich hatte, ich habe ja auch so ein Markenherz, was in mir schlägt. Und jetzt bietet ihr mir, also ich sag mal, ich suche mir ja eine Flasche aus. Jetzt stehe ich ja immer vor dem Regal und sehe ja schon manchmal herausragende Flaschen. Hm. Das heißt, Flaschen, an denen ich mein Branding auch ein Stück weit verankere. Ihr bietet jetzt mir, wenn ich jetzt Öllieferant oder sonstiges wäre, wäre ich jetzt gezwungen, mich an eine Flasche zu halten oder habt ihr verschiedene Flaschen? Und ich denke jetzt, also ich versuche gerade rauszufinden, wie man dem dann auch ein bisschen entgegenwirken kann, positiv, dass man da nicht in so ein Einheitsgerüst kommt, wenn man vorm Regal steht.
Da brauchen wir Tim, oder Nika?
Da brauchen wir eigentlich Tim, wo bist du jetzt nicht da? Nee, das ist in der Tat, also es ist richtig, wir wohnen ja auch nicht im Kommunismus, so dass dann halt wirklich das gesamte Regal komplett einheitlich sein muss. Und das ist auch gar nicht der Sinn und Zweck. Wir versuchen ein Angebot zu schaffen für eine große Masse. Es werden ganz, ganz sicher auch nicht alle Marken komplett auf unsere Standardflasche umsteigen. Ja? Also so viel Realismus muss auch sein. Wir haben aber genau aus diesem Gedanken heraus, zumindest diese Flasche, diese Einheitsflasche, diese Standardflasche, die wir entwickelt haben, haben wir schon gemeinsam mit 10 Ölmühlen auch entwickelt. So genau aus diesem Hintergrund, wie schaffen wir auch diese Akzeptanz auch für die einzelnen Marken? Und gerade bei Öl, ja, man hat so einzelne Marken, die tatsächlich ein bisschen herausstechen und dann auch ihre eigene super teure, super schwere Flasche irgendwie zum Beispiel haben mit der Marke da drauf. Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn Sie das machen möchten, bitteschön. Aber wenn man noch ein bisschen tiefer, sag ich mal, ins Regal guckt und die Eigenmarken beispielsweise sich anschaut, das sind alles eigentlich nur 2 Standardflaschen. Ja. Die man da halt findet. Und allein schon die lassen sich gut ersetzen. Ich meine, im Moment ist unser Service natürlich, weil wir ein sehr junges Unternehmen sind, etwas teurer als, also für die meisten Unternehmen tatsächlich etwas teurer als quasi der Einkauf einer Einwegflasche. Wir konkurrieren ja mit Einweg, also so mit der Massenproduktion, die auch international und global passiert, ne, mit Flaschen, die auch irgendwie jetzt bis vor kurzem aus Russland und der Ukraine kamen, jetzt irgendwie zum Beispiel auch aus Polen und so weiter. Aber wenn dann Volumen drauf kommt, dann wird das Ganze tatsächlich auch günstiger. Themen. Ne? Und dann wird es auch gerade für Eigenmarken super interessant, da ihre Öle nicht nur aus ökologischer Sicht, nicht nur als Image gewinnen, sondern tatsächlich auch aus ökonomischer Seite, weil es einfach kostentechnisch günstiger dann sein wird in dem Fall.
Genau. Ja. Ja, und vielleicht da auch nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe ja eine lange Essig-Vergangenheit. Und wann immer wir da Neuprodukte entwickelt haben oder einen Design-Relaunch gemacht haben oder ähnliches, so was tut man? Man guckt sich erstmal die Standardflaschen an, die es gibt, dann schickt dir die Glashütte irgendwie ein Paket mit 10 Standardflaschen, wo die dann alle nebeneinander stehen und wo du sagst, okay, die will ich nicht, die hat der Konkurrent, die will ich nicht, die sieht langweilig aus, die ist zu klein, die hat eine doofe Size-Impression und so gehst du dann weiter und guckst. Und am Ende des Tages sind es ja marginale Änderungen und darauf wollte ich hinaus, wenn du dann irgendwann sagst, ah, jetzt investiere ich in eine eigene Glasform und mache meine marginalen Änderungen, dann ist ja das Tolle, und deswegen meinte ich gerade, wir brauchen Tim, euren Techniker. Es gibt ja, und das kennen wir aus dem Biermarkt ja auch, je größer dieses Mehrwegsystem wird, ist es ja so, dass ich irgendwann Leitlinien habe, in denen ich mich auch bewegen darf. Dann sage ich, okay, die Schulterhöhe der Flasche muss so sein, die Höhe insgesamt muss so sein, der Sockel muss so sein. Und dann kann eure Reinigungsanlage sehr wohl auch unterschiedliche Flaschenarten reinigen. Ich muss dann nur in der Range bleiben. Und da wollt ihr ja hin, nehme ich an.
Genau. Also es ist, wir sind jetzt mit einer 500 Milliliter Flasche gestartet. Irgendwo muss man ja starten. Und haben aber ganz klar im Fokus zumindest die ganze Öl- und Essig-Range auch abbilden zu können. Ne? Bei besonders kleinen Gebinden muss man natürlich sehr gucken, ob sich das ökologisch überhaupt aufgeht. Aber so 250 Milliliter aufwärts, 250, 500, 750 und 1 Liter Flaschen sind auf jeden Fall schon eingeplant, dass wir die mit auf den Markt bringen. Weitere Formen, ja, kann sein. Man muss halt immer gucken, wir sind jetzt natürlich ganz, ganz am Anfang. Wir starten jetzt erstmal, wir orientieren das Ganze am Bedarf und auch natürlich in der ökologischen Sinnhaftigkeit. Ach so, du hattest vorhin noch gefragt, ne, wie lange muss ich eigentlich eine Flasche drehen, damit sich das lohnt. Tatsächlich, vor allem, wenn es in Deutschland abgefüllt wird, ist es ab dem zweiten Mal, also nachdem sie einmal gereinigt worden ist, ist es ökologisch.
Krass. Genau. Das ist ja echt nicht gedacht, dass es so schnell ist.
Weil ja so eine Mondzahl wie 100 im Kopf.
Also wenn man Einwegglas durch Mehrwegglas ersetzt, ist es eigentlich der wunderbare No-Brainer, weil es einfach fällt einfach der CO2-Ausstoß durch die Produktion einfach weg. Die Transporte sind halt ähnlich, ne? Weil man muss sich vorstellen, Glascontainer, also sozusagen der Transport von Glascontainer zu Glashütte, das Ganze irgendwie aufzuarbeiten und so weiter, da hast du auch Transportdistanzen, ähnlich wie bei Mehrweg. Und dann hast du bei Mehrweg einfach noch die Reinigung, die aber bei 85 Grad Celsius passiert. Also das heißt, wir haben
1600.
Genau, versus 1600 Grad. Und dadurch hast du relativ schnell tatsächlich schon einen ökologischen Gewinn. Weil wenn man sozusagen internationale Transporte hat, muss man halt dann individuell berechnen. Weil wir gehen ja immer davon aus, ja, das Glas, also das Einwegglas fällt irgendwie vom Himmel und ist super regional und lokal und so weiter. So ist es ja auch nicht. Hm. Ja, das heißt, irgendwie die griechischen Ölproduzenten, die importieren ihre Glasflaschen zum Teil auch irgendwie aus Polen, aus Deutschland, aus Italien. Also das sind ja auch Wege, die da zurückgelegt werden. So, ne? Und das heißt, man muss natürlich immer berechnen und wir sind gerade am Anfang. Wir haben nur eine Reinigungsstation. Das heißt, wir bündeln das Ganze in Deutschland. Das heißt, wir arbeiten jetzt aktuell einfach mit dem Status quo, aber wir haben eine ganz klare Vision, wo es halt hingehen kann und hingehen soll, damit das Ganze immer wieder sozusagen ökologischer wird. Also das System ist sozusagen inhärent ökologisch aufgebaut.
Strahlkraft.
Jetzt kenne ich dich ja heute auch, lerne ich dich heute das erste Mal kennen. Und natürlich brennt in mir auch ein Stück weit die Frage, was treibt dich persönlich an, dieses Thema auch gesellschaftlich gesehen so nach vorne zu schieben? Was ist das in dir, was dich da so bewegt?
Ja, man muss sagen, wir haben in Corona-Zeiten gegründet. Ja. Ich glaube, gerade bei André und mir, also bei meinen anderen Mitgründer und Co-Geschäftsführer und mir, brannte vor allem dieser Wunsch, hier etwas, ich sag mal, systemisch tatsächlich anzugehen. Also, uns war es ein Herzensanliegen, noch ein Produkt auf den Markt zu bringen. Also so ehrlich muss man eigentlich sein, jedes produzierende Unternehmen ist CO2-negativ, sag ich mal. Ne? Das heißt, man hat irgendwie immer einen, ich sag mal, negativen Impact, egal wie gut man es meint. Man hat immer Produktion, man hat Transporte, man hat und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, unser Ziel war es tatsächlich, etwas so anzugehen, dass es im besten Fall das, was wir jetzt schon haben, in etwas umkehrt, was tatsächlich einfach, ich sag mal, ja, besser ist, wo wir einfach einen systemischen Wandel auch tatsächlich hinbekommen. Und das ging natürlich alles so ein bisschen esoterisch und so, aber der Punkt war einfach, wir haben nach dem größten Hebel gesucht, wie man das halt bewerkstelligen kann. Und ja, so systemischer Wandel, so, man kann das nicht von oben irgendwie machen und sagen so, ne, wir machen irgendwie, wir haben dann genau an der Stelle angefangen. Und zwar wichtig, das Thema Verpackung irgendwie anzugehen. Ich komme aus der internationalen Entwicklungsschiene und habe sehr, sehr viel in diesem Bereich Kreislaufwirtschaft im Ausland irgendwie gearbeitet und habe dann einfach auch gedacht, so nee, also ganz viel ist da noch in Deutschland zu tun und bei uns und wir können das auch zu Hause irgendwie verändern, vor allem, weil wir uns hier gut auskennen und weil wir vor allem die Mehrwegstruktur haben, die wir haben. Damit ist ja Deutschland absolut einzigartig auf der Welt. Die ganze Infrastruktur, die es da so gibt.
Ja, ich finde, das klingt 0,0% esoterisch, sondern genau richtig.
Ja, finde ich auch.
Und es ist ja, das habe ich eingangs gesagt, als ich dich vorgestellt habe, das ist ja genau das, was Anja und mir im Herzen liegt. Das ist dieses in die Zukunft gründen. Ich meine, nicht umsonst sagen ja Anja und ich, wenn immer jemand ein Neuprodukt entwickelt, möge er bitte die Themen Gesellschaft und Planet mitdenken. So, das ist ja genau das, was du auch sagst. Und wir kommen ja genau auch daher, dass wir sagen, es gibt zu viele Müsli-Riegel und Energy-Drinks auf der Welt. Die brauchen wir alle nicht mehr. Aber dieser Ansatz, lass mal das, was wir schon haben, besser machen, der ist ja total gut, der ist total zeitgeistig und genau davon braucht es mehr. Also ich finde es absolut brillant und nicht esoterisch.
Ja, ich habe also vielleicht noch einen Ansatz, den wir auch sehr, sehr stark verfolgen, ist, wir möchten die Verantwortung gerade für Verpackungen wegnehmen vom Produzenten. Also, dass da irgendwie nicht jemand dann steht und nicht weiß, in welche Tonne gehört das jetzt? Ist das grün oder weiß Glas oder braun Glas oder was auch immer? Sondern wir als Unternehmen und dann als Unternehmer haben die Verantwortung, der Gesellschaft quasi das beste Angebot schon zu machen. Ne? Das heißt, Produzenten und Produzentinnen haben die Verantwortung für ihre Produkte, auch die Verpackung zu wählen, die wirklich keinen oder so wenig wie möglich Schaden anrichtet. Und das ist natürlich nicht ganz leicht. Ja, wir haben uns mit diesem Thema über 3 Jahre beschäftigt, bis wir da angekommen sind, auch das Ganze zu verstehen. Und ganz ehrlich, ich kann immer noch nicht genau sagen, ob jetzt ein Tetrapack besser ist oder als eine Glasverpackung. Es ist einfach nicht so leicht. Es ist nicht so. Es ist schwierig, je nachdem, welchen Maßstab du wählst und so weiter. Aber du als Unternehmer und als Unternehmerin hast die Verantwortung, diesen ganzen Kreislauf, ein Produkt, weil es macht am Ende, also ein Lebenszyklus sozusagen, den ganzen Lebenszyklus eines Produkts, inklusive der Verpackung, inklusive des Transports, inklusive des gesamten Fußabdrucks, dir zumindest einmal ganz genau eigentlich anzugucken und das halt für deine Konsumentinnen und Konsumenten einfach auch zu entscheiden. Wenn es dann rauskommt, dass es wirklich kein gutes Produkt ist, dann hast du die Verantwortung, das auch sein zu lassen.
Naja, total. Und das habt ihr ja auch in euren Namen verankert, ne? Also das finde ich eben auch so doppeldeutig mit diesem Do the Change. Also einmal aus eurer Unternehmenssicht, aber eben auch aus Unternehmer, also auch aus der Sicht des Handels, aber auch aus der Sicht des Konsumenten. Ja. Ne? Also das mag ich so sehr, weil jeder die Möglichkeit bekommt, etwas zu verändern. Ne? Und ihr fangt halt in einem sehr relevanten Bereich an und versucht den neu aufzubauen, neu umzusetzen. Und und das finde ich eben wirklich toll. Das ist wirklich in die Sichtbarkeit.
Mhm. Und es ist dieses schöne Thema der Selbstwirksamkeit. Also jeder hat es in der Hand. Das, was wir ja auch ganz oft erleben, Anja und ich, wenn wir mit Foodgründern arbeiten, dass es immer wieder dann heißt, ja, aber ich bin ja noch so klein. Das ist ja noch gar kein echter Impact, weil ich bin ja irgendwie erstmal nur regional unterwegs oder so. Und da sagen wir ja ganz entschieden, es stimmt einfach nicht. Denn erstens, alles, was jetzt klein ist, kann ja groß werden. Daran arbeiten wir ja alle. Und du hast es vorhin auch gesagt, es ist ja immer die Frage auch, wo will ich denn hin? Was ist meine Vision? Die muss ich natürlich kennen. So, da muss ich wissen, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Und das wäre tatsächlich auch, jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Strahlkraft von dir, wirklich auch noch mal eine Frage im Sinne von, wie hast denn du eigentlich deine Vision gefunden? Oder auch gerne ihr drei als Gründer? Also wie ist das entstanden? Du hast ja gesagt, zu Corona-Zeiten und ihr wolltet einen System-Change machen. Aber das ist nicht die große Vision darüber. Da gibt es mehr, das weiß ich.
Genau, also, es ist schon ganz schön groß.
Aber es ist nicht die aus eurem Herzen. Es ist nicht das, was euch von innen heraus antreibt. Da muss es mehr geben. Dafür mache ich das zu lange und Anja auch.
Ja, also es sind natürlich mehrere Dinge. Also mir persönlich als Person war wichtig, tatsächlich etwas selbst zu bewegen. Das heißt, also sowohl André als auch ich haben unsere Jobs gekündigt. Das war im ersten Lockdown schon mit dem Gedanken, okay, wir möchten gerne ein Unternehmen gründen. Wir wussten da noch gar nicht was. So, aber uns war klar, okay, wir möchten diese, ich sag mal, nicht fremdbestimmt an Dinge rangehen, sondern die Möglichkeit haben, das wirklich selber zu bestimmen, was wir machen, weil wir das auch sehr stark leben, diesen Grundsatz, die Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Es ist nicht etwas, was separat davon irgendwie passiert. Und zwar halt sehr wichtig, dass wir etwas tun, wo wir beide auch sehr stark hinterstehen. Mhm. Das heißt, vielleicht ist das die Antwort auf deine Frage, was ist dahinter?
Ich glaube, ja.
Genau, wir sind halt sehr, wir wollten diesen Impact selber wirklich als Personen generieren. Das war uns sehr, sehr wichtig. Und da auch die Kontrolle ein bisschen auch darüber haben, was da passiert. Auch, wir haben ein bestimmtes Wertesystem, in dem wir uns bewegen, auch als GründerInnen und auch als Unternehmen. Und das wollten wir halt dann natürlich auch so nach draußen tragen. Deine Frage nach der Strahlkraft, also so Dinge zum Beispiel ganzheitlich zu betrachten, das ist uns sehr wichtig. Also bevor wir da überhaupt irgendwie an die Produktion dieser Flasche, die halte ich gerade so in die Kamera, gegangen sind, haben wir, ich glaube, 1,5 Jahre oder sowas einfach nur mit Produzenten gesprochen, mit Stakeholdern, mit irgendwie dem Handel, mit allen möglichen politischen Akteuren auch, einfach um dieser Frage nachzugehen, was ist denn, also was haben wir denn schon, was funktioniert schon, was sind die Herausforderungen, was braucht es denn eigentlich, damit wir wirklich ein gutes, ja, systemumwälzendes irgendwie Produkt oder System oder Service irgendwie auf den Markt bringen können. So. Und wir haben das wirklich, unsere Innovation ist ja eigentlich, dass wir keine Innovation haben. Wir haben nichts, was wir irgendwie oben drüber stülpen, sondern wir versuchen mit dem zu arbeiten, was da ist. Und das halt in etwas zu drehen, was ja zumindest nicht schlechter ist als das, was wir jetzt schon haben und im besten Fall tatsächlich doch dann einen gewissen Impact ausstrahlt. Und das ist halt das, was uns dann jeden Morgen auch antreibt, dann irgendwie aufzustehen und loszulegen und so weiter, ist halt wirklich dieser Impact, den wir spüren. Weil das sind ja nicht nur Zahlen, ja, dass dann irgendwie die Flasche dann 50% CO2 einspart im Vergleich zur Einwegflasche. Es ist ja etwas, was wir tatsächlich spüren fast schon jeden Tag. Ja, das ist, glaube ich, so das, was uns da so antreibt.
Ja, das ist total schön, weil am Ende picke ich mir jetzt so die Wörter raus. Ne? Das ist dieses aus einer Frustration vermute ich mal heraus auch, dass du wahrscheinlich vorher nicht den Einfluss hattest, etwas zu verändern und jetzt zu sagen, ich bewege das mit meinen Gründern zusammen, ne, selbst etwas zu bewegen und ganzheitlich und eine Veränderung am Ende danach ja auch aus eigener Kraft heraus spürbar zu machen. Und ich glaube, wenn man diese Motivation hat und ne, das dann auch so fühlen kann, wie sich diese Veränderung dann auch durch die eigene Kraft hin bewegt, das ist, glaube ich, dann das, was euch oder dich dann auch wahrscheinlich auch in Gemeinschaft mit deinen Gründern so antreibt, ne, diese intrinsische, ich glaube, man braucht irgendwas Intrinsisches auch, ja. So eine Power zu haben, also, weil ihr habt ja ein Vorhaben und das ist nicht über Nacht, ihr müsst da ein Durchhaltevermögen haben und das finden wir, Insa und ich, halt immer auch so spannend, genau rauszukitzeln, was diese intrinsische Motivation ist, so was bewegen zu können, das ist sehr beeindruckend, ganz toll.
Genau, das ist im Wesentlichen so.
Ja, aber es ist ja ein wahnsinnig verkrustetes System, muss man mal ganz klar sagen. Und als jemand, der ja auch lange auf der Mittelstandsseite gearbeitet hat, weiß ich einfach auch, wie langsam da die Mühlen mahlen. Nicht unbedingt in den Marketing- und Vertriebsabteilungen, aber in sowas wie den technischen Abteilungen. Also allein jemanden, der für die Produktion verantwortlich ist, davon zu überzeugen, dass wir jetzt noch mal kurz eine andere Flaschenform brauchen. Das kann dich so unfassbar viele Nerven schon intern kosten, wie das nachher extern ist, gar nicht auszudenken. Von daher, ich weiß, es ist ein sehr dickes Brett, was ihr da bohren müsst. Aber es lohnt sich ja. Das hast du ja ganz eindrucksvoll schon erzählt.
Be the light.
Und trotzdem auch an dich nochmal die Frage zu unserem Lieblingsthema Be the light. Also wirklich dieses, was tut ihr ganz konkret für das Füreinander und Miteinander auch in der Gesellschaft? Denn das ist ja Anja und mir immer auch so wichtig.
Da hatten wir natürlich jetzt schon ein paar Mal angerissen. Ich versuche das einfach mal nochmal vielleicht zusammenzubringen. Uns ist ganz wichtig, dass wir eben diesem, ja, ich sag mal, System, was sich etabliert hat, was sozusagen jetzt aktuell der Standard ist, ne? Das ist in unserem Fall bei Verpackung ist es halt ein Weg. Es ist irgendwie produzieren, konsumieren, wegschmeißen. Und da wollen wir einen Wandel bewegen. Da sind halt unsere Ölflaschen sind halt tatsächlich nur der Anfang. Es ist so ein Symbol, wenn man so will, zu zeigen, dass es tatsächlich funktioniert, dass es für alle möglichen Produkte funktioniert, dass es tatsächlich sich lohnt, mal anzugucken, wo können noch Kreisläufe geschlossen werden und dass es nicht immer nur entweder ökologisch ist, also ein Kreislauf, oder ökonomisch, dass es halt dann irgendwie kosteneffizient für die Marge gut und so weiter ist, sondern dass es tatsächlich zusammen funktioniert. Das heißt, dass Kreislaufwirtschaft tatsächlich ein Wirtschaftstreiber sein kann. Ja, und das ist halt genau das, was wir versuchen auch da zu zeigen, dass das funktioniert, wenn man halt wirklich nur die Akteure zusammenbringt an den richtigen Stellen. Ja, und ich glaube schon, dass wir dann sehr, sehr viel auch damit beweisen können, dass es eben nicht immer nur auf Kosten sozusagen der Umwelt und ne, gehen muss oder das sehen wir auch alle, das regt uns ja auch alle auf, diese Müllberge zum Beispiel mit Verpackung, also To-Go-Verpackung und so weiter. Ja. Dafür gibt es jetzt auch Mehrwegsysteme, mit denen wir zusammenarbeiten, auch sehr eng, um zu gucken, ne, wie können wir das irgendwie, das Potenzial gemeinsam heben. Aber zu zeigen, dass es funktioniert, das muss halt nur sozusagen sich sehr gut einfügen in auch die Lebensweise. Das heißt, es lohnt sich nicht, da irgendwie als Unternehmen mit einem erhobenen Zeigefinger zu gehen und zu sagen, wir müssen weniger konsumieren. Ja, das könntest du gesetzlich irgendwie steuern vielleicht, ja, aber das will ja niemand, sondern was wir, denke ich, auch schaffen zu zeigen ist, selbst wenn wir das weiter so, also selbst wenn die Wirtschaft weiter so läuft, wie sie läuft, können wir das tatsächlich besser machen in dem Bereich.
Ja, ich glaube, wenn ich unser Gespräch bis jetzt zusammenfassen sollte und einfach highlighten dürfte, was aus unserer oder meiner Sicht euer Be the Light ist, dann würde ich sagen, es sind eigentlich drei Themen. Also zum einen habt ihr eine krasse Vorbildfunktion. Ihr brecht jetzt einen bestehenden Markt einfach auf. Und das kann ich ja auf alles adaptieren. Also ich bin voll in meiner alten Welt. Wir können das bei Essigflaschen machen. Wir können das aber auch bei Marmeladengläsern machen. Wir können das aber auch bei, keine Ahnung, Frischkäseverpackungen machen. Also you name it. Das geht ja bei ganz, ganz vielen Themen. Also das Thema Vorbildfunktion und Aufbrechen, Vorangehen ist sicherlich ein Riesenthema, was ihr für die Gesellschaft macht. Das zweite Thema ist Aufklärung. Allein mal zu unterscheiden zwischen Recycling und Reuse oder Wiederverwenden ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja selbst bei Anja und mir gemerkt, die sich sogar vorbereitet hatten, dass wir das nicht hingekriegt haben. Und ich glaube, das dritte Thema ist halt einfach ganz generell die Dekarbonisierung oder die Reduktion des CO2-Fußabdrucks in der Gesellschaft. Weil das ist ja jede Flasche, die von euch eingesetzt wird, die als Dodge-Flasche kommt und eben nicht als klassische Ölflasche, die macht ja sofort einen Impact, macht ja sofort einen Unterschied. Also ich finde, das ist auch nochmal was. Und
jetzt kommt Werbung.
Wie ihr wisst, lieben wir das Food Innovation Camp und es ist quasi seit Beginn an ein fester Termin in unseren Kalendern. Dieses Jahr findet das Camp am Montag, den 17. Juni in Hamburg statt und natürlich sind wir beide auch wieder am Start. Einlass ist bereits ab 8.30 Uhr morgens. Verbringt mit uns und dem gesamten Food Startup Ökosystem einen inspirierenden und unvergesslichen Tag in der Handelskammer mitten in Hamburg. Unter den Gästen sind mehr als 150 Food-Startups und Entscheider aus Handel, Gastgewerbe, Investment, Politik und von der Presse. Zum Beispiel könnt ihr euch auf Insights von Bundestagsabgeordneter Renate Künast, Star-Koch Christian Rach, Experte für alternative Proteine Fabio Ziemsen, ehemaliger Profifußballer und Gastronom Timo Hildebrand, Investor und TV-Star Ralf Dümmel, Ernährungsdoktor Matthias Riedel und auch das Ankerkraut-Gründerteam freuen.
Und die liebe Insa, die ist auch dabei. Insa wird nämlich 3 Panel-Talks moderieren. Triff sie also auf der Rewe-Bühne, dem Panel zum Thema Planetary Health Diet oder auch beim Ernährungstalk für Sportler, unter anderem mit Marcel Jansen und Annemarie Heil von Kale and Me. Dieser Tag lohnt sich also für alle Food Founders, für alle Investoren, für alle Neugierigen in der Foodbranche, die Inspiration suchen und für alle, die im Handel tätig sind, sowie für alle Genießer, die gerne neue Trends erleben. Und das Schöne ist, wir verlosen ein Freiticket für den ganzen Tag in der Handelskammer von morgens um 8.30 Uhr bis abends, inklusive leckerem Essen auf der Dachterrasse der Handelskammer mit FIC Show Kitchen und Bar. Und wer kein Glück bei der Verlosung des Tickets hat, der bekommt noch einen 30% Preisaufkauf von uns. Infos, wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, beziehungsweise wie ihr den 30% Rabattcode erhaltet, wie immer in den Shownotes. Also, wir freuen uns total auf euch. Ein Wiedersehen am Montag, dem 17.06.2024 in der Handelskammer in Hamburg und natürlich auf das Foodie-Klassentreffen schlechthin, das Food Innovation Camp.
Und schon zum zweiten Mal gibt's dieses Jahr wieder eine Kinderbetreuung vor Ort. Kommt also total gern auch mit euren Kindern zu den Vorträgen und der Startup Expo vorbei. Und ich kann nur sagen, meine Tochter war letztes Jahr da und fand es großartig.
Werbung Ende.
Wer da jetzt sozusagen nochmal ein Proof braucht oder ein Beispiel braucht, ich glaube, jeder, der im Handel oder auch generell irgendwo in einem produzierenden Unternehmen oder in der Nähe eines produzierenden Unternehmens gearbeitet hat oder auch nur Bild-Zeitung gelesen hat, der hat ja mitgekriegt, als die Energiekosten so explodiert sind, dass ganz viele Glashütten nicht mehr produzieren konnten und dass es einfach kein Glas mehr gab. Und es ging ja jetzt gerade wieder durch die Presse irgendwie so, oh Gott, wir haben keine Olivenölflaschen mehr, es gibt Lieferengpässe bei Olivenöl. Da darf man sich ja jetzt, wo man weiß, dass das 1600 Grad sind, einfach mal fragen, wie lange wir das auch noch machen wollen und unterstützen wollen als Gesellschaft. Also ich finde, mehr Be the Light geht ja eigentlich nicht, als immer so ein Schild hochzuhalten, verwende mal noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal. Finde ich super.
Ja, das war auch mein größter Aha-Effekt heute, dass ich das nicht wusste. Ich wusste nicht, dass beim Glas, ich dachte immer, wenn ich Glas wegbringe, habe ich eigentlich immer bis jetzt ein gutes Gefühl.
Ich auch. Ich habe mich immer voll gefeiert.
Und dass das so auch wieder hohe Energiekosten bedarf. Und das war mir gar nicht in dem Sinne bewusst. Und insofern schon mal von uns ein persönliches Danke, Nika, dass du uns hier auch schon mal im Podcast und für alle Zuhörer in jeglicher Form ganz viele Mehrwerte heute mitgegeben hast. Wir haben ja, außer Insa, du hast noch eine ganz konkrete Frage, aber wir haben ja dann im Grunde genommen nur noch zum Schluss, in Anführungszeichen nur noch, die Weisheit. Und ich weiß, dass du einen wunderschönen Satz mitgebracht hast und vielleicht magst du den noch einmal teilen.
Weisheit.
Ja, ich hatte das immer wieder jetzt so im Gespräch auch anklingen lassen. Vor allem für die jungen Gründerinnen und Gründer da draußen. Ihr habt halt die Verantwortung für neue Produkte, die ihr auf den Markt bringt. Und ich glaube, es braucht inzwischen mehr als nur ein leckeres Produkt, sondern man muss die Ökologie, Nachhaltigkeit, you name it, mit einbeziehen. Das heißt, hinterfrage den gesamten Lebenszyklus deines Produkts inklusive der Verpackung bis ins kleinste Detail, auch wenn das wirklich, wirklich anstrengend ist. Mhm. Und beginne eben mit dem Status quo, in dem du arbeitest, aber eben mit dieser klaren Vision, wo es hingehen soll für dich und dein Unternehmen.
Ja, mega, weil ich finde, da können wir eigentlich nur applaudieren, Insa, ne? Weil ja. Das ist ja immer das, wovon wir sprechen. Das ist im Grunde genommen, sollte es heute ein Hygienefaktor sein, wenn du gründest, dass du diese Sachen mit berücksichtigst. Insofern, ja, großartig. Finde ich total. Diese Haltung kann ich oder können wir, Insa und ich, einfach nur feiern. Finden wir ganz toll.
Danke euch zwei.
Sehr gerne.
Schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank.
Danke. Euch. Schön, dich kennengelernt zu haben.
Ebenso. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke euch, ciao.
In die Zukunft gründen.
Ja, sehr viel Mehrwert. Also kann ich nur sagen. Also, und ich schaue in deine Augen und sehe, dass bei dir auch da ad hoc was brennt. Das ist immer das Schöne, ne? Dass wenn wir uns so gut kennen, dass ich immer sofort sehe, wenn da etwas aus dir heraussprudeln möchte.
Ja, total. Aber du siehst es mir auch an und ich habe es ja tatsächlich, glaube ich, sogar schon gesagt. Es ist einfach, also so ein No-Brainer, ne? Ich weiß, das Erste, was ich tun werde, ist, diese Folge an meine ehemaligen Kühne-Kollegen weiterzuleiten. An der Stelle ein sehr lieber Gruß an euch. Wenn ich ihr wäre, ich würde sofort anfangen, eine eigene Kühne-Glasflasche zu machen. Ich würde anfangen, eine Range zu machen, die sich recycelt. Ihr habt da ja auch das ein oder andere Thema, ihr lieben Kühnes, was man hervorragend mit so einer Mehrwegflasche kombinieren könnte. Und dann denke ich sogar noch weiter zurück und denke an meine noch ehemaligeren Kollegen bei Schwartau zurück und denke mir, warum nicht auch recycelbare Marmeladengläser? Also da gibt's ja so viel, was einfach total schön ist.
Und ich weiß, kann man ja auch so schön kommunizieren, ne?
Weil genau.
Das ist ja in so einem schönen Display auch dann nochmal wirklich promoten und darauf hinweisen, was ja auch wieder einen echten Image-Plus
total.
Das Unternehmen.
Also das ist dann auch wieder so ein schöner Beweis für Nachhaltigkeit, kann auch nochmal ein Marketinginstrument sein, kann auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal sein. Und das finde ich ist auch ganz wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Das hat ja Nika auch so herausgestellt, dass sie sagte, wenn ihr heute ein Produkt entwerft sozusagen am Reißbrett, denkt das unbedingt alles mit. Und ein Stück weit ist es ein Hygienefaktor. Aber wenn es sowas Herausragendes ist, wie eben die erste Mehrwegflasche im Salatdressing als Beispiel, oder im Essig oder wo auch immer, Grillsoße, dann habe ich da natürlich echt eine Menge, die ich erzählen kann. Und das ist ja ganz toll, Nika hat es ja gesagt, sie haben mit den Ölmühlen eigene Flaschen entwickelt, mit 10 verschiedenen Ölmühlen zusammen. Und wenn man über eine kritische Menge kommt, dann ist es natürlich auch möglich für Kühne, für Schwartau, für was weiß ich wen, wiederum eigene Flaschen zu entwickeln. Von daher, ihr lieben Kühnes, ihr lieben Schwartaus und wie ihr alle heißt, ihr kriegt Post von mir und ich hoffe ganz doll, dass es bald einfach da auch eine gute Kooperation geben wird.
Sehr gut, finde ich toll. Also würde ich sagen, mit dieser Motivation und mit diesem Engagement von deiner Seite, ja, würde ich sagen, lassen wir diese tolle Folge ausklingen.
So machen wir das. Eine gute Woche an alle.
Tschüss, tschüss.